Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Vier Männer spielen Golf, sie nähern sich dem 15. Loch. Der erste Golfer schlägt den Ball mit einem Linksdrall über den Zaun, der Ball fliegt auf die Straße, springt dort auf, trifft einen vorbeifahrenden Linienbus, klatscht von dem ab, springt wieder zurück, direkt ins Grün, direkt ins Loch. Die Mitspieler, die stehen total perplex da mit offenen Mündern, können nur noch staunen. Und das sagt der eine Golfer, sag mal, wie machst du das eigentlich? Das sagt der andere, ist eigentlich ganz einfach. Man muss nur den Busfahrplan im Kopf haben. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wann haben Sie zuletzt über etwas gestaunt? Wann standen Sie vor irgendetwas ganz beeindruckt da und haben nach Luft, nach Worten geschnappt? Vielleicht vor irgendeinem monumentalen Bauwerk? Vielleicht bei einer genialen musikalischen Darbietung? Vielleicht die Schönheit der Natur, die Sie geplättet hat? Oder Sie waren überwältigt, als Sie das erste Kind, das Enkelkind im Arm halten durften. Vielleicht war es aber auch mal der Blick durch ein Teleskop in den Sternenhimmel. Vielleicht auch, wenn man das so sieht, die Geschwindigkeit, die Ausdauer eines Geparden. Ein schöner Regenbogen. Die Fähigkeiten unseres Immunsystems. Vielleicht aber auch die überraschend gute Note in der Klassenarbeit oder der wunderbare Wein, das wunderbare Essen. Wann haben Sie zuletzt gestaunt und wie haben Sie dann reagiert? Die einen sagen, wow, Hammer, super, unglaublich, ich fasse es nicht. Die einen klatschen und jubeln, vielleicht tanzen sogar. Die anderen, die freuen sich inwendig. Aber der Apostel Paulus, der hat auch angefangen zu staunen in seinem Brief an die Römer. In den ersten drei Kapiteln da spricht er davon, wie Gott das Volk Israel begleitet und wie Gott dem Volk begegnet. Und als er so drüber nachdenkt, über all das, da kommt er ins Staunen. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums! Weisheit, Erkenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich sind seine Wege. Der ansonsten so recht sachliche Erklärer, der schlaue Theologe, er gerät in das Staunen über die unglaubliche Größe, Weisheit Gottes, über die Entscheidungen, die kein Mensch nachvollziehen und begreifen kann, über die Wege, die unerforschlich sind. Drei Dinge heute Morgen, über die es Lohn zu staunen. Erstens, staunen über die Schöpfung. Da hat der Paulus wohl vom David gelernt im Alten Testament, der immer wieder gesungen hat, groß ist der Herr, hoch zu loben, unerforschlich seine Größe. Fangen wir mal ganz einfach an, beim Wasser. Aus dem Chemieunterricht wissen wir das alle noch, dass Wasser in seinen molekularen Grundbausteinen aus zwei Wasserstoffatomen, einem Sauerstoffatom besteht, H2O. Ist doch erstaunlich. Erstaunlich ist, dass der Mensch aus 80% Wasser besteht. Kartoffeln auch. Erstaunlich. Bleistifte schreiben nicht mit Blei, sondern mit Graphit. Das ist Kohlenstoff. Im Körper eines erwachsenen Menschen befindet sich so viel Kohlenstoff, dass man dafür mit 9000 Bleistifte mit Schreibminen ausrüsten könnte. Und trotzdem können viele Menschen ein Leben lang nicht schreiben. Erstaunlich. Noch viel erstaunlicher das Universum. Das Universum passt zum Menschen. Die Erde als Lebensraum passt zum Menschen. Man stelle sich ein Universum vor, in dem irgendeines der grundlegenden physikalischen Konstanten nur um ein paar Prozent geändert wären. In einem solchen Universum wäre kein menschliches Leben möglich. Man spricht hier auch vom anthropischen Prinzip. Anthropis, da steckt das Wort Anthropos drin, der Mensch. Also sozusagen, da steckt dahinter, dass eigentlich alles so aussieht, als sei es genau für uns Menschen konzipiert. Eine unglaubliche Feinabstimmung der gut 40 bekannten Naturkonstanten, die machen das Leben auf der Planeten Erde möglich. Wären zum Beispiel die Kernkräfte, die die Atome zusammenhalten, etwas stärker, dann würden die Elektronen wie in einem schwarzen Loch auf den Kern stürzen. Wären sie schwächer, dann käme es zu keinen chemischen Reaktionen. Oder nehmen wir den Abstand von der Erde zur Sonne und die Erdanziehungskraft. Wären wir ein klein bisschen näher dran, würden wir alle quasi verbrennen. Wären wir ein klein bisschen weiter weg, würden wir alle erfrieren. Oder wir würden schwerelos durch die Lüfte schweben. Und deswegen hat der bekannte britische Astronom und Mathematiker Fred Hoyle gesagt, nichts hat meinen Atheismus so sehr erschüttert wie die Feinabstimmung der Naturkonstanten. Aber es muss gar nicht so abgehoben sein. Hat es nicht jedes Mal etwas Geheimnisvolles an sich, wenn ein Kind geboren wird? Ein Grund zum Staunen, da ist plötzlich jemand da, den hat es vorher nicht gegeben. Ein unverwechselbarer Mensch mit einer einmaligen Persönlichkeit. Natürlich ist uns bewusst, dass unsere Wahrnehmung mit unseren fünf Sinnen eine Konstruktion des Gehirns ist, nimmt alle Strahlungen, Impulse auf, bildet daraus eine Welt ab. Dazu braucht das kindliche Gehirn Jahre, bis es aus diesen Erfahrungen etwas eine Wirklichkeit herstellen kann. Und wenn wir nur uns das Sehen anschauen, die Komplexität des Sehens, eigentlich stellt ja das Auge alle Objekte, die wir sehen, auf den Kopf. Hängt mit der Lichtbrechung der Augenlinsen zusammen. Und das Netzhautbild ist verkleinert, die Seiten sind vertauscht, die Welt steht auf dem Kopf. Aber dann werden alle diese Nervenimpulse im Gehirn so, im Sehzentrum so verarbeitet, dass wir die Welt wieder richtig sehen. Das heißt, unser Gehirn denkt die Welt wieder richtig herum. Stellt also alles wieder in die richtige Position. Erstaunlich. Natürlich gibt es Menschen, die sind überzeugt, wir hätten jetzt so langsam alle Rätsel der Welt gelöst. Vor allem, nachdem man den Gencode entschlüsselt hat und nachdem man auch Menschenleben außerhalb des Mutterleibes erzeugen kann. Aber die Zukunft ist kein gläserner Container, in dem alles zu sehen ist und nichts mehr dem Zugriff von uns Menschen entzogen ist, sondern trotz aller Forschung und allem Wissen und aller Erkenntnis, die Welt bleibt ein Geheimnis bis zum jüngsten Tag. Und deswegen stimmt, was Paulus sagt. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, erstaunt über die Schöpfung. Das zweite, Staunen über den Schöpfer. Nicht nur im Blick auf die Schöpfung, sondern erst recht bezüglich des Schöpfers kommen wir ja mit unserer Logik an die Grenzen. Unser Verstand, der ist beschränkt. Und das gilt auch für den Satz, ich glaube nicht an Gott. Erstens drückt derjenige damit aus, dass er einen Glauben hat. Ich glaube nicht an Gott. Wenn man nämlich die Nicht-Existenz Gottes beweisen könnte, dann müsste er nicht sagen, ich glaube nicht an Gott, sondern könnte er sagen, ich weiß, dass Gott nicht existiert. Das heißt, auch ein Atheist ist ein gläubiger Mensch, der hat seine Religion, aber er drückt in dieser Religion aus, dass er eben nicht an einen Gott glaubt. Unsere intellektuellen Fähigkeiten, sie sind zu beschränkt, um das feststellen, behaupten zu können, dass es Gott nicht gibt. Aber umgekehrt natürlich auch. Die Größe Gottes und die Geheimnisse Gottes, die sind für unsere Denklogik ebenfalls nicht erfassbar. Paulus sagt, wie groß ist Gott, wie unendlich sein Reichtum, wie tief seine Gedanken, wie unbegreiflich seine Entscheidungen, wie undurchdringlich seine Pläne, wer kann Gottes Absichten erkennen? Einigen bereitet es ja schon Mühe, dass Gott alles weiß. Und die Bibel trotzdem sagt, wir dürfen Gott mit unseren Gebeten in den Ohren liegen. Wenn Gott schon alles weiß und wenn er allmächtig ist und allwissend, und trotzdem dürfen wir beten. Ja, und die Bibel erzählt sogar das eigentlich Unglaubliche, dass Gott sich umstimmen lässt. Gibt es die Geschichte von Abraham, der mit Gott feilscht und Gott lässt sich ein bis zu einem bestimmten Punkt. Oder Mose, der für sein Volk betet. Gott sagt, ich werde diese Leute ausrotten, dieses gottlose Volk. Und Mose sagt, mach das nicht. Und Gott gereut es. Wir haben da Mühe daran, das zusammenzubringen. Wie kann das sein? Gott weiß alles, Gott kann alles, Gott ist allmächtig und trotzdem sollen wir beten, dürfen wir beten. Wir merken, wir sind nicht Gottes Geheimsekretäre. Aber ich denke, wir alle haben das schon erlebt, dass eben Gott eben auch auf unsere Gebete hört und kleinere oder größere Gebetserhörungen erlebt. Gott ermutigt uns zu beten, nicht aufzuhören, sondern darüber zu staunen, dass dieser große, allmächtige, allwissende Gott, dass der ein Ohr hat für uns Menschen und für unsere menschlichen Sorgen und Ängste und Bedürfnisse. Wir staunen über den Schöpfer. Es gibt noch viele weitere Antinomien, das heißt Wahrheiten, die nach unserer Logik nicht vereinbar sind. Zum Beispiel, dass Gott einen Plan für unser Leben hat, aber dass wir die Entscheidung haben, die Freiheit zu entscheiden. Oder dass die Bibel von Erwählung spricht und gleichzeitig von unserer Verantwortung. Keiner von uns kann etwas für seine Rettung, hat etwas für seine Rettung tun können. Das ist ein reines Geschenk, eine Gnade, dass wir Gottes Ruf, Gottes Einladung, Gottes Stimme gehört haben und darauf reagieren konnten. Aus Gnade darf ich gerettet sein. Und gleichzeitig fordert der Petrus in seiner Pfingstpredigt die Leute auf und sagt, kehrt um, tut Buße und lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und das heißt, da kommen auch wieder zwei Dinge, die wir als mit unserer menschlichen Logik nicht zusammenbekommen. Es gibt unsere Freiheit und unsere Verantwortung. Und wenn die Menschen vor Gott stehen, wird keiner sagen können, ich habe doch keine Chance gehabt, du hast mich zur Verlorenheit vorausbestimmt. Sondern jeder wird erkennen müssen, nein, Gott hat mich gerufen, vielleicht ein, zwei, dreimal, was weiß ich. Und wir merken, es muss beides wahr sein. Wenn wir nur die eigene Verantwortung betonen, dann würden wir behaupten, wir haben die Rettung selber bewirkt. Wenn wir aber nur die Vorausbestimmungen betonen, dann würden wir behaupten, wir sind für überhaupt nichts verantwortlich, wir sind für gar nichts, sondern es ist eigentlich ein Schicksal, ein blindes Schicksal über uns. Und da merken wir, da kommen zwei Dinge zusammen. Einerseits, wir sind gerufen, Gott eine Antwort zu geben, ein Ja zu geben, aber gleichzeitig im Nachhinein werden wir erkennen, wir sind erwählt von Gott, von Ewigkeit. Das sind zwei Wahrheiten, die passen für uns nicht in unser beschränktes Denken. Und es hat in der Kirchengeschichte ganz lange und immer wieder bis zum heutigen Tag Streit gegeben und Rechthabereien. Wie ist das nun? Martin Luther und Erasmus, die haben sich bis aufs Blut gefetzt. Statt darüber zu staunen, über diese Größe, diese Macht, diese Weisheit Gottes, den wir nicht erklären und verstehen können. Staunen über den Schöpfer. Und das dritte, Staunen über Gottes Wege. Wir sagen manchmal, die Wege des Herrn sind unerforschlich. Wenn man in die Vergangenheit schaut, dann fragt man vielleicht auch, wie kam das, warum? Warum hat Gott dieses oder jenes in meinem Leben zugelassen? Verstehe das nicht. Manche Dinge, die versteht man vielleicht mit zeitlichem Abstand, aber viele sicher nicht. Und vor allem im Blick auf die Zukunft, was kommt da noch, wie wird das noch? Gegenüber den Wegen Gottes haben wir Menschen eine Logik wie ein Kleinkind, auch der Paulus. Und das bringt ihn zum Staunen, zum Lob Gottes. In dieses Lob Gottes einstimmen, das fällt dann nicht zu schwer, wenn es natürlich um schöne Dinge geht. Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Aber was ist, wenn das Unerklärliche nicht etwas Schönes ist, sondern wenn das Schwierigkeiten sind, Nachteile, Leiden? Wenn wir oder wenn jemand anderes etwas Schlimmes erlebt, was ist dann mit dem großen Gott? Können wir dann wie Hiob sagen, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt? Wenn eine 12-Jährige nicht versteht, warum die Mutter verbietet, persönliche Daten und Fotos in einen Chatroom zu geben, dann wird ihr nicht sagen, ja, wunderbar, Mama, du bist die Beste. Wenn ein Vater zu seinem kleinen Sohn sagt, gib mir die Schere, dann sagt er nicht, Papa hat es gegeben, Papa hat es genommen, Papa sei gelobt. Der leidende Hiob aus dem Alten Testament, der sagt, Gott gibt einfach mal eine Menge Fragen in den Raum. Fragen, wo der Hiob dann nichts antworten kann. Hiob, wo warst du, als ich die Erde gestaltet habe? Hiob, bist du zu den Quellen vorgedrungen, wo das Wasser entspringt? Hiob, kennst du die Wohnungen des Lichts? Bist du der Vater des Regens? Bestimmst du, wie die Sterne angeordnet sind? Und so geht es weiter, weiter, weiter. Und das heißt, komm mir nicht mit deiner Logik. Denke nicht, du könntest mich mit deinem Verstand durchschauen und erklären. Und ich erzähle diese ganze Geschichte vom Hiob deswegen, weil eben Paulus in diesem Lob genau auf Paulus nämlich abzielt und Paulus oder Hiob zitiert. Er zitiert diesen Vers 41,3 aus dem Hiob-Buch. Wer hat ihm etwas gegeben, das Gott es ihm vergelten müsste? Es geht bei der Beziehung zu Gott nicht um ein Geschäftsverhältnis. Gott ist nicht ein Geschäftspartner. Gott ist nicht der, der uns dann irgendwas schuldig ist, ein Gefallen schuldig ist, weil wir so anständig waren, weil wir so fromm sind, weil wir so dienstbereit sind. Sondern es wird deutlich, Gott ist viel größer. Viel größer, als unser Verstand es fassen kann. Und vieles im Universum verstehen wir nicht. Und wir werden es in diesem Leben auch nicht alles verstehen. Und manchmal sind wir ja uns selber, wir selbst uns ein Rätsel. Natürlich Leid, Krankheiten, Tod werden wir nie verstehen, nie gut finden können. Gottes Wege sind unbegreiflich und unerforschlich. Aber, und das ist nun das Entscheidende, aber, ob es die unerklärbar schönen Dinge sind, die uns in Staunen versetzen, oder ob es die unfassbar schrecklichen Dinge, die uns klagen lassen. Paulus sagt, alle Wege führen am Ende zu Gott und zu seiner Gnade. Zu ihm sind alle Dinge. Und das heißt, beides, das Staunen und das Klagen, kann in die Anbetung Gottes führen. Und Sie haben richtig gehört. Auch das Seufzen, auch das Klagen kann Anbetung sein, wenn es aus dem richtigen Blickwinkel geschieht. Wenn wir nämlich klagen von unten nach oben, ich bin Mensch und du bist Gott und nicht umgekehrt. Wenn wir nicht von oben herab Gott behandeln, wie unseren Diener, unseren Sklaven. Anbeten heißt immer die richtige Haltung einnehmen. Ich stelle mich nicht über Gott, ich versuche auch nicht Gott in meine Logik einzupassen, sondern ich bin einfach vor Gott und ich anerkenne, dass Gott viel größer ist, als ich es mir vorstellen kann und ich sehe gleichzeitig, dass Gott viel, viel gnädiger ist, als ich es für möglich halte. Und das führt zum Staunen. Es führt zum Staunen, dass dieser Schöpfer, dieser große Fassliche, dieser unglaubliche Gott, dass dieser Gott durch Jesus uns zu seinen Kindern macht. Dass er unser himmlischer Vater ist. Und dass wir mit unseren ganz alltäglichen und normalen, kleinen und großen Sorgen und Problemen zu ihm kommen dürfen. Und dass er uns nicht abweist, weil er uns bedingungslos liebt. Und das führt zum Staunen. Und darum sagen alle Staunenden Amen.